Essen, Trinken, Reden, heute mit einem Spezialgast bei mir zu Hause. Wir haben gerade fürstlich gespeist und Alf Peuer ist tatsächlich hier bei mir gelandet. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Weit gereist aus dem Burgenland heute direkt zu
Aus
mir.
dem Burgenland direkt dahergefahren, ja.
Aber einmal ums Eck, glaube ich, weil du bist ja nicht direkt, du warst vorher noch in Wien, oder?
Ja,
Dort?
genau.
Genau,
Früh
also.
aufgestanden, Burgenland gefahren, mein Atelier dort aufgegeben und jetzt da
Der frühe
vorbeigefahren.
Vogel fängt den Wurm, gell?
Genau.
Dein Atelier hast du aufgegeben. Das heißt, du hast jetzt dein Atelier nur noch in Wien. Die
Ja.
Kunst findet man noch in Wien.
Ja, eben meistens mehrere Plätze, wo ich lebe, und einer davon war das in Burgenland. Jetzt habe ich in Wien aber was gekauft. Jetzt ist das quasi überflüssig geworden.
Okay, wo
Aber
in
ich werde
Wien? Wo, dass wir es gleich wissen?
im
Wo?
18. Bezirk.
Gibt es da genaue Adresse?
Na, das
Na.
sicher nicht. Nein. Aber mir taugt es ja immer wieder woanders sein, andere Eindrücke. Jetzt war ich 2 Jahre in Burgenland, da war ich ein paar Jahre in Niederösterreich, wo ich ein Haus gehabt habe. Dort habe ich zwar nie fix gewohnt, aber immer so Zweitwohnsitze, Drittwohnsitze gelegentlich. Aber ein Grundstück in Costa Rica gekauft vor
Na,
kurzem zum
servus.
Beispiel.
Ein Globetrotter, aber jetzt kommt mal schwer hin
Ich
nach
habe es noch nie
Costa
gesehen, muss ich
Rica.
sagen.
Ach
Ah, ich
so.
kriege immer nur Fotos von meinen Bananen, die dort wachsen, aber ich habe es noch nie gesehen selber. Ich habe das
Okay.
nach meiner letzten Reise gekauft. Das war letztes Jahr im Jänner. Und seitdem war ich nicht mehr dort aufgrund der
Na,
Krise.
servus. Naja, da kannst du ja darauf gespannt sein, wenn es wieder mal möglich ist,
Ja, schauen wir mal, mit der Frau dürfte es ja aus sein, momentan, die in Costa Rica auf
hinzureisen.
mich gewartet hat. Aufgrund der Krise ist das ja alles schwierig, schauen wir mal.
Schwierig, schau mal. Du bist ja ein wirklicher Philosoph und wälzt oft tiefe Gedanken und bist ja geradlinig. Aber bevor wir da besonders in die Tiefe gehen, fangen wir mal relativ banal an. Ich habe gelesen, du warst schon Teilnehmer einer Weltmeisterschaft, nämlich im Laufsport. Du bist ein ziemlich guter Läufer gewesen oder noch?
Naja, ich war Bergläufer eigentlich. Aber das hat damit zu tun, im Turnunterricht in der Schule habe ich immer einen Dreier gekriegt. Da ist immer nur Fußball gespielt worden und ich hasse Fußball. Mich interessiert so Massensportarten überhaupt nicht. Da bin ich herumgestanden und ich habe gewohnt in Rottenturm und die Schule war in Judenburg, in Murdorf genau. Und da bin ich zum Nachmittagsturnen hineingelaufen, 6 Kilometer. Beim Turnen bin ich 2 Stunden herumgestanden und bin ich wieder heimgelaufen.
Aha,
Und
okay.
mich wollte ja keiner, mich hat jemand den nehmen müssen von der Mannschaft, weil im Tor habe ich mich vom Ball gefurcht und sonst, es hat mich nicht interessiert, schieß her, da wollte ich alles nicht. Und dann war irgendwann, da war ich 16 in der Schule, war ein Langstreckenlauf. Und da hat mein Mädchenschwarm zugeschaut, die Claudia Leikauf hat sie geheißen, die Claudia. Und dann, auch wenn ich schwach bin, mir ist immer eingeredet worden, du bist zu schwach, du bist zu dünn. Und man denkt, wenn die Claudia zuschaut, laufe ich so schnell, wie ich kann. Habe ich gewonnen, das Rennen.
Toll, okay.
Und die ganze Sportler, es gibt's aber, wieso gewinnt der Rennen? Aber man denkt, vielleicht habe ich Talent. Bitte musst du dir vorstellen, habe ich mich ohne zu trainieren, also das Längste, was ich vorher, glaube ich, gelaufen bin, einmal waren 5 Kilometer, habe ich bei einem 25-Kilometer-Rennen angemeldet, beim
Nein.
öffentlichen, bin Zweiter geworden.
Wahnsinn.
Und da habe ich gewusst,
Org. Wie alt warst du da?
da war ich so 17 herum, schätze ich, 17, 18.
Na, da warst du total fit. Gibt's ja
Naja, und da
nicht.
habe ich dann 2 Tage nicht gehen können, und da hat es die Rettung kommen. Ich habe mich so verausgabt. Das war der glücklichste Zustand in meinem Leben. Ich bin durchs Ziel rein, bin hingefallen nach 25 Kilometer und ich hatte Endorphinausstöße oder was nicht,
Ohne Ende.
was da frei wird im Gehirn. Das war unglaublich, aber ich war komplett kaputt und die Rettung hat sich Sorgen gemacht. Die haben mir dann irgendwelche Tropfen gegeben.
Na,
Ich habe kompletten
servus.
Schwachsinn geredet. Mein Vater hat sich so geschämt. Der
Nein.
hat gesagt, nie wieder fährt der Verein mit mir, wenn ich mich noch einmal so aufführe. Aber ich gar nicht gewusst, was ich tue. Ich war
Das ist
einfach so
auch
glücklich.
fit.
Aber eigentlich körperlich
Ja.
weg, eigentlich schon
Also
halbwegs.
heißt, du hast es wirklich können, total über deine Grenzen zu gehen. Du hast
Ja.
einfach wie ein Wilder sozusagen bis ins Ziel
Bis
gebissen.
ich umgeflogen war.
Wahnsinn, ja.
Aber das macht man nicht. Man kann nicht 25 Kilometer rennen laufen und das Weiteste, was man vorher,
Na, das
5
macht man
Kilometer, das
nicht.
geht
Das
nicht. Das
ist
ist
nicht
ja
so, ja.
hirnrissig. Aber ich war dann immer, ich habe auch trainiert wie ein Irrer, ich habe alles falsch gemacht. Aber ich habe dann viele große Rennen gewonnen und war dann jetzt an, was war das? Och, nein, plötzlich.
88 habe ich gelesen,
88 war ich dann
ja,
in
in
England bei
England,
den Weltmeisterschaften.
ja.
Berglauf-Weltmeisterschaft in England, kannst du dir vorstellen, welche Berg die dort haben?
Na,
Also,
keine,
ich wäre so
oder?
um den 10.
Ein
Platz, wäre
Hügel.
sicher gewesen, aber dann hat man bergab laufen müssen, das habe ich überhaupt nicht kennen. Nicht?
Okay.
Aber bergauf habe ich sogar den Weltcup-Titel Zehnten schon überholt gehabt und so weiter. Da war ich wirklich gut.
Na, du warst dann in der ersten Hälfte, also du warst der 21. von über 50 Teilnehmern, glaube
Ja.
ich, habe ich gelesen.
Ja, wie gesagt, das war kein Berg dort, das war
Ein Bügel. Aber das heißt, du hast wirklich Leistungssport betrieben, kann
ja
ich sagen.
schon, ja.
Aber nicht mit einem Trainer, sondern einfach aus eigenem Gefühl
Ich hätte
heraus.
mir auch nichts sagen lassen. Wie später auf der
Du hast schon
Bühne.
früher angefangen, sehr, sehr strikt und stur zu sein, oder?
Ja, das ist, weiß ich, ich habe gedacht, so mache ich es halt und die haben alle gesagt, weißt du, das werden wir nie schaffen und das gibt es ganz andere, viel bessere wie uns. Ihr nicht, ich schon.
Wie war das in der Schule? Warst du auch so einer? Weil ich meine, wenn der Lehrer dann gesagt hat, so ist, und wenn es wirklich so ist, hast du trotzdem dagegen geredet, weil du hast ja schon relativ früh so philosophische Ansätze gehabt in dir.
Nein,
Da
damals
warst du
überhaupt nicht.
okay.
Ich war ein Streber in der Schule, das muss ich ehrlich sagen, ich war ein Streber. Ich habe
Wirklich
einfach immer
lauter
vor.
Einser? Wirklich?
Nein, das nicht, aber die Hack, das war in der Schule, wo man lernen hat müssen, auswendig. Das gelernt habe ich viel, aber ich war frech, das war ich schon ein bisschen. Das,
Hast du oft in der Ecke stehen
nein,
müssen?
sowas auch nicht, weil ich war gut in der Schule und ich war grundsätzlich ein Lieber und die Lehrer hatten so gesehen nichts gegen mich. Ich war nicht einer von den Rüppel, der dann immer irgendwie sich aufgeführt hat. Ich war gut und ich habe mir es auch leisten können dann, dass ich gelegentlich was gesagt habe, wo ein anderer vielleicht einen Rüffel
Okay,
gekriegt hätte.
ja, verstehe. Wann hat denn das begonnen, dass du dann angefangen hast, so auch gewisse vielleicht Lehren oder Themen zu hinterfragen? Wann war der Zeitpunkt, wo du angefangen hast, ein bisschen so auch politisch und so weiter das zu hinterfragen?
Politisch lange nicht, aber es war ja so, dann habe ich die HAK gemacht, die Handelsakademie, dann noch Bundesheer und dann habe ich angefangen, eben verschiedene Jobs zu machen.
Was war das zum Beispiel? Das habe ich gelesen. Da steht nur
Ich habe
viele
40
Joberfahrungen.
Mal circa gekündigt.
Und
Als
wobei zum Beispiel? Wo warst du da?
Güterwaggon ausräumen, dann habe ich Versicherungsunternehmen Dateneingabe gemacht, dann war ich Kellner, dann war ich Griller, dann war ich Abwäscher, dann warte, viele Büros, als Leiharbeiter in vielen verschiedenen Büros gearbeitet, dann habe ich Türen verkauft auf der Straße für Mr. Bord. Das ist, ich habe einfach von einem Tag auf den anderen gelebt, als Tagelöhner mehr oder weniger.
Wie lange hast du es längstens ausgehalten? 1, 2 Wochen oder schon
Ja,
länger?
manchmal war es ein bisschen länger, wie irgendwo Miete zahlen müssen und so weiter. Jedenfalls, wenn ich dann gesessen bin bei einer Versicherung, die haben mir dann oft angeboten, Herr Boyer, bleiben Sie. Nicht? Weil ich dann brav gearbeitet habe und float war, ja, bleiben Sie. Und das sollte jetzt mein Leben sein, dass ich dort sitze und Dateneingabe mache. Und ich, das kann es nicht sein. Und ich, wenn das aber nicht mein Sinn ist, was ist dann mein Sinn? Und dann habe ich angefangen, eben die ganzen Sinnbücher und Philosophie und
Aber wie
Psychologie
alt
zu
warst du
lesen.
da?
Ja, das war schon relativ spät, da war ich sicher dann schon so 3, 4, 25, wo das wirklich angefangen hat. Zuerst habe ich gedacht, ja, der erste Job passt nicht und das, aber irgendwann kommt man drauf, dass man ständig wechselt und dass man, und ich habe immer schon Schlagzeug gespielt, nebenher in Bands. Ich stehe auf der Bühne, seit ich 14 Jahre bin. Ich habe während der Schulzeit schon mit Hochzeiten, Pfarrbällen, Maturabällen mein Geld verdient. Nicht? Und da habe ich immer gewusst, da zieht es mich hin, aber als Künstler wartet ja keiner auf einen. Dann habe ich halt gejobbt und gehofft, dass ich halt irgendwann dann als Künstler durchstarten kann.
Das heißt, du warst immer unglücklich in den Tätigkeiten, logischerweise, die du so
Ja.
verrichtet hast, und irgendwann hast dich dann angefangen einzulesen oder Dinge nachzulesen, und dann war das der Schritt in die Künstlerszene, kann man das so sagen? Und dann hast du schon begonnen, Kabarets zu schreiben.
Na, das war mit 28 war zum ersten Mal auf der Kabarettbühne. Also in der Zwischenzeit habe ich nur gejobbt und irgendwie geschaut, wie ich überleben kann. Was im Nachhinein gesehen eine wirklich wichtige Zeit war. Und ich habe sogar ein Kabarettprogramm gemacht über meine Tagebücher, die ich damals geschrieben habe. Fürchterlich, was ich da damals. Ich war komplett allein, kein Geld, keine Wohnung, nichts. Ich habe von nichts gelebt. Kein Dusch, kein Kühlschrank, nichts.
Ist das auch eines deiner neuen Programme, glaube ich, die jetzt 2019, die du noch aufgeführt hast, wo du aus deinen Tagebüchern liest?
Nein,
Oder war das noch zu Beginn?
das war the Making of Dada, hat das geheißen. Die
Okay.
erste Hälfte waren meine Tagebücher und die zweite Hälfte waren dann meine Kunstwerke.
Okay. Das heißt, du hast mit 28 dann dein erstes Programm geschrieben. Ich glaube, du hast sogar den Nachwuchskabarettpreis bekommen, oder das habe ich so
Das war mein
gelesen.
erster Auftritt eigentlich beim Kleinkunstvogel in Graz, da bin ich Zweiter geworden. Und da habe ich gewusst, das ist jetzt mein Beruf. Das ist kein Job mehr, da habe ich gewusst,
Du
nach.
kannst das,
Das
ja.
ist eine Berufung für mich. Und das mache ich jetzt 26 Jahre bis jetzt, wie gesagt.
Und in welche Richtung oder warum, wie sucht man sich dann seine Richtung aus, in die man gehen möchte, wenn man auf der Bühne steht und Kabarett macht? Wie kommt man drauf, dass man diese Richtung möchte, oder wie war da dein Ansatz?
Ja, anfangs war es so, ich habe mich für Kabarett überhaupt nicht interessiert. Also dieses Kabarett, das damals gab, das war so Steinhauer und so, und politisches Kabarett hat mich damals ja überhaupt nicht interessiert. Bei mir war es eher so, dass ich mir gedacht habe, was kann man überhaupt behaupten, was kann man kritisieren, was kann man sagen, ohne es widerlegen zu können. Und da bin ich drauf gekommen, das Absurde ist für mich das Wahre. Mhm. Weil, schau, es ist ja nicht möglich, eine scheinbar äußere Welt derartige Begrifflichkeiten zu fassen, dass es mit der inneren Wahrnehmung kompatibel wäre. Konstruktivismus nennt man das. Die ganze Welt, die wir wahrnehmen, existiert ja so nicht. Farben sind Oberflächenreflexionen von Farbpigmenten. Es gibt kein Grün, es gibt kein Blau. Das entsteht in den Augen, im Kopf entsteht das alles. Ne? Mhm. Und das Absurde, wenn ihr jetzt ein Kotz zeichnet, eine berühmte Zeichnung für mich, die Katze, die hinunterstürzt, die Kamikaze. Ne? Mhm. Da kann jeder sagen, das ist ja keine Kamikaze, das war ja ein Flieger im Krieg. Mhm. Aber derjenige, der das Absurde nicht versteht, kann dazu ja nicht wirklich was sagen, weil er es nicht verstanden hat. Mhm. Und derjenige, der es versteht, lacht drüber. Es ist fast unwiderlegbar.
Ich lache drüber, nein, ich verstehe es, aber wir sind schon mittendrin in deinen wirklichen philosophischen, tiefen Gedanken. Ja, sehr spannend. Aber das heißt, du bist ja wirklich einer, der die Welt mit anderen Augen sieht oder anders sehen möchte. Sehr viel hinterfragt oder es immer so ein bisschen umdreht. Wenn es so ist, hinterfragst du sofort, es ist doch anders.
Ich habe schon sehr viel hinterfragt. Ich bin natürlich sehr Skeptiker in meiner Einstellung, muss ich sagen. Radikaler Skeptizismus, wobei es ja nichts bringt. Also wir müssen davon ausgehen, dass es eine sogenannte Konsenswirklichkeit gibt. Da meine ich damit, wir sitzen jetzt auf dem Tisch, da gibt es ein Wasser und ich sage zu dir zum Beispiel, gib mir das Wasser und du weißt, was damit gemeint ist. Mhm. Aber rein ein Physiker oder ein Erkenntnistheoretiker, der, wenn der das hinterfragt, steht das Wasser überhaupt hier? Was ist Wasser? Was ist Materie überhaupt? Da kann sein, dass man dann auf den Solipsismus kommt und sagt, es existiert nichts außer dein Geist. Du bist das einzige Wesen, das existiert und dein Geist. Da könnten jetzt zwei Solipsisten darüber streiten, wer ist der echte Solipsist.
Was ist jetzt konkret ein, ich kann das nicht einmal aussprechen.
Ein Solipsist?
Ja.
Das ist jemand, der sagt, es existiert nur er und sein Geist und alles andere ist Illusion. Das ist, es existiert die Welt da draußen gar nicht. Es ist ja auch sehr schwer zu beweisen. Weil schau, was ist Materie? Da gibt es dann jetzt kleiner werdende Teilchen, dann hat man halt irgendwelche, wie von den Zellen und die Atome und die Quarks und das wird immer kleiner, 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 bis das fast verschwindet eigentlich. Wie es nur mehr Wellen. Was ist Materie? Kann überhaupt etwas existieren? Ist das alles eine Computersimulation?
Aber macht das das Leben dann nicht doch schwerer, wenn man das alles so genau hinterfragt, ob das überhaupt so ist, wie es ist? Oder ist das dann nicht auch anstrengend und dann auch ein bisschen deprimierend, wenn man da auch nicht so, wie soll ich sagen, im Austausch mit anderen das so leben kann?
Ja, deshalb sage ich, ist es wichtig, dass es eine Konsenswirklichkeit gibt, die wir akzeptieren, wenn man in eine Bäckerei geht, dass man sagt, grüß Gott, guten Morgen, was darf sein? Das akzeptiere ich ja alles. Mhm. Alles andere führt ja zu nichts. Aber in der Hinterfragung, was kann ich sagen, ohne es widerlegen zu können? Wenn du jetzt sagst, du sitzt jetzt mir gegenüber, oder ich sitze dir gegenüber, dann kann ich sagen, das träumst du nur. Oder du bist auf Drogen und hast eine Vision. Mhm. Ist nicht wahrscheinlich, aber es ist nicht beweisbar. Mhm. Das Einzige, was man mit absoluter Sicherheit behaupten kann, ist die Tatsache, dass uns jetzt im Moment etwas bewusst ist. Bewusstseinsinhalte, was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken, sind immer diskutierbar. Wie wirklich sind die? Ist es eine Illusion? Ist es ein Traum? Aber dass uns etwas bewusst ist, das ist eine Tatsache. Bewusstsein ist der einzige Satz, den man meiner Meinung nach, und ich habe es mit einigen Philosophieprofessoren diskutiert, sagen kann, ohne dass ihn jemand widerlegen könnte.
Du hast dich sehr stark eingelesen. Sind das die Bücher, die Schriften, die dich so weit gebracht haben, so zu denken? Oder hast du schon immer so hinterfragt? Oder
metaphysische Verzweiflung. Metaphysische Verzweiflung, weil ich bin ja sehr christlich aufgewachsen. Man denkt, gibt es diesen Gott? Was wird mir da eingeredet? Und was glaubst du, wenn ich von der Schule heimgekommen bin früher? Ich war in Mathematik nicht gut. Und dann bin ich von der Schule heimgekommen und wenn ich einen Einser gehabt habe, haben meine Eltern immer gesagt, meine Mutter und meine Oma hauptsächlich, schau, wir haben gebetet zum heiligen Nikolaus. Okay. Deshalb hast du einen Einser. Wenn ich einen Fünfer gehabt habe, hat aber keiner gebetet. Also, was ich gemacht habe, bin ich heimgekommen und habe gesagt, Mama, ich habe auf der Mathematik-Schularbeit einen Einser. Dann hat die Mama gesagt, siehst du, wir haben gebetet zum heiligen Nikolaus. Darauf habe ich gesagt, Mama, ich habe einen Fünfer. Und damit habe ich euch bewiesen, dass das nichts hilft.
Das heißt, eigentlich haben dich deine Eltern so weit gebracht, deine Gedanken zu kontrollieren oder es anders zu sehen?
Oder? Die waren liebe Leute vom Land, dann sind sie heute
noch. Sie wussten es ja nicht besser, aber es war
das halt Christliche war halt, dann habe ich jahrelang gelebt von nichts. Kaputte Hosen, kaputtes Gewand. Und die Mama, schau, wie du daherkommst, Alfred. Mhm. Darauf habe ich gesagt, seht doch die Vögel am Himmel. Sie sehen nicht und ernten. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Himmelreich. Sage ich, ihr geht jeden Sonntag in die Kirche zum Pfarrer und sagt zu mir, ich soll mir Hosen kaufen, die keine Löcher hat. Da habe ich gesagt, der Jesus hat nicht einmal Schlapfen gehabt wahrscheinlich. Mhm.
Es ist auch schwierig, wenn man dann Eltern hat, gell, die so wirklich in die Kirche gehen und das so stark leben und dann fängt der Sohn an, dagegen
zu reden. Nee, ich musste ja, ich bin ja immer Kirchen gegangen, aber irgendwann habe ich dann angefangen zu fragen. Irgendwann
kommt die Trotzhaltung scheinbar oder die Trotzreaktion oder wie auch immer.
Was ist, ein Glaube ist halt ein Glaube. Ich wollte ja Sicherheit haben, ich wollte Denksicherheit haben. Und ich bin draufgekommen, mir ist eine sichere Unsicherheit lieber als eine unsichere Sicherheit. Okay. Das wäre der Glaube nämlich. Ich wollte Denksicherheit haben und habe alles in der Frage, sämtliche Gottesbeweise gelesen, den ontologischen, den teleologischen, den kosmologischen. Gebracht hat es mir letztendlich eh nichts.
Aber glaubst du, dass deine Eltern da wirklich verantwortlich sind dafür, dass, weil sie so vielleicht erzkonservativ dich erzogen haben und dir Dinge mehr oder weniger reingedrückt haben, die du dann irgendwann mit deinem eigenen Geist nicht erfassen konntest? Also es kann nicht sein, das glaube ich jetzt einfach nicht. Sie ja auch getestet hast mit dieser Schulnote und war das so der Grund, deine Eltern?
Na schau, das war so, dass ich zuerst immer Kirchen gegangen bin und dann haben wir unsere Tanzbands gehabt, wo wir Hochzeit gespielt haben am Samstag auf die Nacht und das haben wir um 4 Uhr in früh heimgefahren und nächsten Tag hätte ich um 7 Uhr in die Kirchen gehen sollen. Und dann habe ich gesagt, bringt's das? Glaube ich das überhaupt? Und dann kommst du nicht Ludwig Feuerbach, der gesagt hat, nicht Gott hat den Menschen erschaffen, sondern der Mensch hat Gott erschaffen. Ich glaube, der Feuerbach war das. Das kann man, man kann ja alles umdrehen, bis ich draufgekommen bin. Eigentlich kann man das nicht wirklich glauben alles. Mhm. Ne?
Nein, es gibt ja eh viele Menschen, die in die Richtung denken wie du. Und ich, es tun sich sehr viele schwer mit diesem, was gibt es dann wirklich an Glauben und so weiter. Das ist ja eine
schwierige Frage. Es gibt ja Glaubensreligionen, wie das Christentum oder Muslime zum Beispiel. Und es gibt auch Erfahrungsreligionen. Mhm. Der Buddhismus hat mich sehr interessiert. Mhm. Aber nur der japanische Zen-Buddhismus eigentlich, wo es nicht mehr darum geht, irgendetwas zu behaupten. Rein die Erfahrung.
Kannst du das konkretisieren? Was bedeutet das jetzt im Konkreten bei dieser Glaubensgeschichte, bei dem japanischen?
Na schau, wenn ich etwas erfahre, dann brauche ich nicht daran glauben. Mhm. Ich brauche an den Kaffee nicht glauben, weil den nehme ich jetzt und trinke und sage, er schmeckt mir oder schmeckt mir nicht.
Aber das eigentlich widerspricht dem, was du vorhin gesagt hast mit dieser... ist das jetzt wirklich ein Kaffee oder ein Ast und so weiter? Eigentlich
aber ich akzeptiere die Konsenswirklichkeit. Okay. Ich akzeptiere die Konsenswirklichkeit und ich so beschäftigen mit solchen Dingen auch immer, weil es einem gar nicht gut tut und weil es nichts bringt. Ich will, momentan bin ich darauf aus, ein ganz einfaches, normales Leben zu leben. Es bedeutet mir nichts mehr, die Philosophie. Jetzt habe ich zufällig ein Buch wieder daheim liegen von Heinz von Förster, auch ein Konstruktivist, hat mir ja empfohlen, aber grundsätzlich bedeutet mir das nichts mehr. Ich will einfach, dass mir jetzt mehr gut geht, dass ich das jeden Tag genießen kann. Alles andere, mir hilft das alles nichts. Wenn ich gegen die Wand laufe, dann habe ich ein Loch im Kopf und dann habe ich Schmerzen. Auch wenn es die vielleicht gar nicht gibt, ich habe sie trotzdem.
Ja.
Das hilft mir nichts.
Der Erfahrungsbuddhismus. Wie geht's dir jetzt? Jetzt ist Lockdown, beziehungsweise nicht Lockdown, sondern Corona-Zeit und man kann nicht auftreten. Du bist doch ein Endorphin-Junkie. Wir haben das vorhin auch schon miteinander besprochen, dass du eben auch durch deinen Sport und so weiter das ja sehr gewohnt bist und auch auf der Bühne die Sau rauslassen kannst, die Endorphine brauchst. Jetzt ist ja das alles ausgeschaltet. Wie geht's dir jetzt?
Mir ist unglaublich fad. Aber mir ist im ganzen Leben schon fad. Mir ist sowieso permanent fad. Mir ist immer fad, aber jetzt ist es ein Sack, weil in Supermarkt kochen kann ich nicht, will nicht, jetzt haue ich mir irgendwelche Fertignudeln oder Fertigpizza ins Rohr rein.
Also du lebst gerade nicht unbedingt gesund, was die Ernährung betrifft.
Ich versuche dann ein bisschen Obst und dann mein Salat da und so weiter, aber eigentlich der Alltag der langweilt mich sowieso zu Tode, immer schon. Deshalb schaue ich, wenn ich auf Tournee bin, das ist Endorphin, da ist was los, da habe ich das Gefühl, man macht was Wichtiges, aber ich... Die Mystik des Alltages, die ja gerade im Buddhismus angesagt wäre, habe ich leider in der Praxis nie umsetzen können.
Das heißt, die ist jetzt sehr fad und langweilig und es herrscht sehr viel Ruhe bei dir. Du hast doch vorhin erzählt, du hast keine Musik laufen, keinen Radio, keinen Fernseher.
Bei mir ist eigentlich immer leise.
Herrscht Stille.
Jetzt, ausnahmsweise, wenn man so fad ist, habe ich ein bisschen Fernsehen geschaut und ein bisschen Radio, aber normal ist bei mir nur still. Aber schau, Langeweile. Da gibt es ein Buch, das erklärt, warum Menschen überhaupt Langeweile empfinden. Das ist so interessant. Das ist nämlich gar nicht langweilig.
In Wahrheit ist das auch eine Erholung fürs Gehirn angeblich, Langeweile. Habe ich einmal gehört, dass es gut ist, da wird man dann wieder kreativ.
Als Künstler kann man das schon brauchen, das steht für. Aber wie Langeweile überhaupt entsteht, warum interessiert sich jemand für etwas und der andere, für, zum Beispiel für Eisenbahnen und Flugzeuge und der andere für was anderes. Interessen entstehen aus Komplexen, musst du vorstellen. Mhm. Und Langeweile, das ist so interessant. Ein Kind braucht in seiner Kindheit eine sogenannte Hauptbezugsperson. Und wenn der Kontakt zu dieser Hauptbezugsperson, sei es Mutter oder Vater, nicht gefestigt genug ist, dann wird das Kind sozusagen zum Rockzipfelkind, das immer unter Mama anhält, dann schauen wir, ob die Mama eh da ist. Mhm. Wenn die Mama sagt, ich gehe fort, und das Kind will immer bei der Mama sein, weil es Angst hat, dass es verlassen wird. Dadurch exploriert das Kind weniger. Mhm. Ein Kind, das eine fixe Bindung hat, sagt, die Mama ist eh daheim, die ist auch sicher daheim, wenn ich zurückkomme, ich gehe raus in den Garten, ich gehe in den Wald, ich gehe spazieren, ich schaue mir was an. Mhm. Das Kind entwickelt dadurch viel mehr Interessen, weil es rausgeht, exploriert und das Rockzipfelkind.
Es hat Vertrauen zu der Bezugsperson.
Und das hatte ich nicht. Und deshalb, glaube ich, habe ich dann weniger Interessen entwickelt und deshalb ist man wahrscheinlich sehr oft fad im Leben.
Wahrscheinlich. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass du wenig Interessen hast, weil deine Interessen sind schon sehr.
Nein, finde ich nicht. Nein, mir ist permanent fad. Manchmal mache ich ja nur, damit ich irgendwas tue, nicht gar nicht mal, weil es mich so interessiert, weil man einfach ständig langweilig ist.
Du hast es jetzt schon angesprochen, du hast als kleines Kind etwas sehr Traumatisches erlebt. Deine Mutter wurde sehr schwer krank, wie du 2 Jahre alt warst, und sie war dann weg, kurzfristig für einige Zeit. Das hat dich sehr stark geprägt, auch in deiner Beziehungsfähigkeit, meinst du?
Naja, ich bin Bindungsphobiker, das wusste ich ja lange nicht. Mhm. Und da gibt es ja ganz tolle Bücher drüber. Ein Bindungsphobiker zum Beispiel, was der macht, der geht mit seiner Freundin und schaut sich ihr Haus an. Und der weiß genau, wenn er das Haus kauft, muss er mit dieser Frau dort zusammenziehen. Deshalb kauft er das Haus ja. Mhm. Jetzt wird er so lange schauen bei dem Haus, dass er was findet, was nicht passt. Ich habe dann immer gesagt, wach, die Straßen ist schon lauter und der Preis, wach, Gott, nein. Das, weil ich wusste, wenn ich es kaufe, muss ich zusammenziehen mit ihr.
Ja.
Der richtet sich auch nichts fix ein. Die Möbel nicht fix reinmontieren, sondern nur Stallagen. Ich habe alles auf Radeln gehabt. Mein Bett auf Radeln, die Kästen auf Radeln, alles auf Rädern. Ich habe das Gefühl, da kann ich gleich bei der Tür rausfahren. Mhm. Bleibt dann aber 10, 20 Jahre in der gleichen Wohnung. Riecht es mir aber nicht wirklich ein, weil man denkt, ich ziehe eh schon morgen wieder aus. Aber wenn man weiß, dass man diese Struktur hat, dann kann man damit umgehen und dann kann man seiner Frau immer sagen, du, ich habe das, schau, das hat mit dir nichts zu tun. Ich kann halt nicht so diese Bindung 24 Stunden zusammenpicken, das macht mich krank, das kann ich einfach nicht.
Das heißt, 2 getrennte Haushalte wären für dich das Beste.
Ja, für meine nächste Freundin habe ich schon eine wunderschöne Wohnung.
In Costa Rica?
100 Quadrat mit dem 18. Bezirk, da kann sie einziehen.
Ja, toll, und sie gibt schon die nächste Freundin.
Nicht direkt, also muss man schauen, was das jetzt wird, aber das ist immer, zusammenziehen will ich nicht, aber ich erwarte mir von einer Frau auch nicht, dass die kocht, dass die putzt, überhaupt nicht. Mhm. Die soll einfach nur das Schöne teilen, wir gehen gut essen, das und das, man geht am Berg. Aber wer seine Socken wegkramt und das interessiert mich.
Das ist ja wurscht, aber trotzdem so Konflikte miteinander zu besprechen, auszutragen und auszuleben, ist ja auch beziehungsfördernd. Aber sowas hat man dann ja nicht, wenn man
sicher
nur
das Schöne miteinander erlebt. Sicher hat man das, ich habe das permanent.
Aber wenn man nur das Schöne miteinander erleben möchte, so wie du das gerade beschrieben hast.
Ja, das Schöne war bei mir schwierig, weil ich so extreme Frauen gehabt habe immer. Mhm. Heroinsüchtige, Magersüchtige, Zustand, was ich gesehen habe, fürchterlich. Aber ich habe halt diese Frauen begehrt.
Und du hast sie alle gerettet. Und du hast das sogenannte Helfersyndrom.
Das habe ich ja. Helfersyndrom, ich habe einigen sicher sehr geholfen. Zwar habe ich sicher das Leben gerettet, wahrscheinlich überhaupt, die wären ohne mich, würden die nicht mehr existieren, glaube ich. Mhm. Aber es war halt auch sehr interessant. Ich habe eine Freundin gehabt zum Beispiel, die hat an paranoider Schizophrenie gelitten.
Wahnsinn.
Mhm. Ja, die war super.
Das ist aber schwierig mit so einem Menschen.
Na, was du vorstellst, jetzt komme ich zu meinem Atelier hin und sie kriegt einen Lochkrampf. Sag ich, warum lachst du? Sag sie, da steht dein Pferd. Sag ich, da steht aber kein Pferd. Die hat das aber gesehen. Oder ich komme ins Atelier und
aber
die ganze...
Aber mit deinen philosophischen Ansätzen ist das jetzt großartig.
Ja, sicher ist interessant.
Du recht deswegen, oder? Weil naja, sie sieht das, was es gar nicht gibt. In deinen Augen, aber eigentlich gibt es da vielleicht doch in ihren Augen.
Das ist die Frage, eben was es gibt oder nicht gibt, das ist die große Frage. Aber musst du dir vorstellen, da kommen ins Atelier, die ganzen Stühle und der Tisch, alles ist umgestellt. Sag ich, was ist da los? Ja, es war Besuch da. Denk mal, aha, okay, war Besuch da. Dann frage ich, wer da war. Und im Laufe des Gesprächs komme ich drauf, da war kein Besuch. Mm-mm. Das sieht nur sie.
Ja, ja, ja.
Hochintelligente Frau. Ja. 6 Sprachen, Doppelstudium, Wahnsinn. Alles Mögliche.
Ja, ja. Und wie, du hast ihr auch geholfen, oder wie ist da Heilung passiert?
Diese Geschichte wäre noch offen, sagen wir so.
Okay.
Aber natürlich, diese Leute brauchen meistens, das kommt ja irgendwo her, dass die ein wahnsinnig unstetes Leben haben, Familienverhältnisse, die zum Grausen sind. Und die,
ja.
Meistens brauchen diese Leute ein stabiles Umfeld, wo man es
gehört. Aber das bietest du ja nicht, weil du
das willst das
ja
schon.
Nicht. Aber du willst das ja nicht.
Na schau, die sind ja auch meistens phobisch veranlagt.
Ja.
Das ist ja, aber wie soll man sagen, ich kümmere mich dann. Die kriegen meistens, da schaue ich, dass die eigene Wohnung kriegt zum Beispiel, dann kann man sie gegenseitig besuchen. Die will ja auch, das sind oft sehr komplizierte Leute, die auch viel Ruhe brauchen.
Ja, die wollen dich nicht bei sich haben, permanent.
Und nichts fordern, so man tut halt so dahin und plötzlich merken die, schau, mit dem kann ich gut, dann sage ich, gehen wir am Berg, ja super, fahren wir schwimmen und so. Dann kommt so Vertrauen und irgendwie dann mit...
Ein bisschen wie ein Sozialarbeiter eigentlich auch teilweise, da kann man sagen, oder?
Wahrscheinlich war ich das teilweise
auch, ja. Aber dann solche Frauen, die du dann quasi auch ein bisschen rettest, denen es dann tatsächlich besser gegangen ist, wie du erzählst, die wollen sich ja dann an dich binden, oder nicht? Oder
Nein. Sind die dann so? Schau, mein Muster war so, ich sag's dir ehrlich, meistens sehr hübsch, sehr intelligent, aber seelisch kaputt. Mhm. Das war mein Muster, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Ich habe 2 Frauen gehabt sogar, die jede Schulklasse inklusive Matura alles mit 1,0 abgeschlossen haben, ohne zu lernen. Die haben nie was gelernt. Die hatten einfach ein Gedächtnis, aber sie haben nichts daraus gemacht. Nichts. Heroinsüchtig, gleichzeitig Tabletten und alkoholsüchtig. Also fürchterliche Dinge wird erlebt. Und die wollen sich auch nicht binden. Die Frauen können sich gar nicht binden.
Aber warum? Was ist da für dich der Reiz der Sache? Eben die Rettung? Was ist da dein Reiz?
Schau, meistens
zieht dich das auch erotisch an? Ist das für dich dann auch etwas, was...
Ich weiß das ja meistens gar nicht. Das ist ja das. Ja, ich sehe oft eine Frau, die schaut aber interessant aus. Das waren ja meistens sehr interessante Frauen vom Äußeren her, oft auch sehr narzisstisch veranlagt, muss man auch sagen. Aber die mich von Äußeren angesprochen haben und dann kommt man ins Gespräch und dann irgendwann kommt man drauf und es ist schon wieder so ein Fall. Darum ist ja, warum macht wer sie grüne Haare, bierst sie vor und tätowiert sie komplett zu? Das macht ja kein Mensch, der komplett normal tickt.
Aber das spricht dich an.
Ja.
Jemand, der so ausschaut, der seine quasi Geschichte nach außen trägt mit extrem gefärbten Haaren, mit Piercings, Tattoos
etc. Unter anderem, aber es gibt auch komplett das andere. Ich hatte auch Frauen, die, obwohl ich das extrem kritisiert hat, immer diese Gucci, Prada, Chanel Abteilung mag ich gar nicht, aber auch hatte auch solche Frauen. Aber das waren meistens halt irgendwie, waren das spezielle Persönlichkeiten.
Einfach seelisch ein bisschen gebrochen und dann attraktiv für dich.
Nicht deshalb. Nein, weil ich lerne die ja kennen, da weiß ich ja vorerst gar nicht, wie die ticken.
Ja, aber wenn sie eine Gucci-Tasche trägt, dann würdest du sie ja nicht ansprechen, wenn sie nicht auch das ausstrahlt.
Die spreche ich auch nicht an im Normalfall.
Okay.
Eine ist mir vorgestellt worden, eine hat mich angeredet, weil ich im Kabarettprogramm ja extrem mich gegen diese Gucci, Prada, Louis Vuitton, das ist doch hirnrissig. Und da sind ja dann Frauen, komischerweise, die in, ich sage jetzt oft, extrem kleinen, manchmal sogar sehr verdreckten Wohnungen leben, nach außen in der Stadt promenieren sie wie die Prinzessinnen und daheim ist alles komplett anders. Und ich sage dann immer, heißt, wie lebst du? Sag ich, du kommst daher wie Millionärin und hast ein Problem, deine 350 Euro Miete zu zahlen. Da haben wir schon viel diskutiert über solche Sachen.
Und eine Frau, die jetzt attraktiv in deinen Augen ist und seelisch vollkommen im Gleichgewicht, im Gespräch stellt sich das heraus, wäre für dich dann nicht...
Ich habe noch keine kennengelernt.
Geh auf, du bist ja viel unter Leuten.
Nein, aber das ist nicht so einfach mit Frauen bei mir, das ist nicht so einfach. Da muss vieles passen, ich hatte wunderhübsche Frauen, auch toll, und ich konnte sie nicht riechen zum Beispiel. Bei mir ist extrem wichtig, ob ich jemand riechen kann. Das hilft alles nichts, wenn ich diese Frau nicht riechen kann.
Ja. Man sagt das auch, das passt dann auch nicht.
Das muss so vieles passen. Das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Dinge, einen Menschen zu finden.
Bist du feinfühlig dann scheinbar, was das betrifft, bist du da sehr, sehr sensibel?
Das bin ich sowieso, obwohl ich nicht so wirke. Ich habe wahnsinnig viel meditiert und in einer Höhle gelebt und so.
Das wollte ich
auch. Da kriegt man schon sehr an. Und dann, ich habe das nie geglaubt, ich habe diese Bücher gelesen, Energien spüren und was man da eben nicht Schwachsinn. Bis ich das selber das so versucht habe, dass ich gemerkt habe, aha, interessant, was da alles möglich ist.
Erzähl einmal, was war da mit der Höhle? Das interessiert mich. Was heißt das, du hast in einer Höhle gelebt? Ich habe das auch gelesen.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen?
In Spanien zum Beispiel, in Gomera, gibt es so Höhlen am Strand, da leben die Hippies und so weiter und da kannst du dann halt irgendwie dahin vegetieren, weil Leben ist schwierig. Also du hast ja dort keine Dusche, keinen Kühlschrank, kein gar nichts. Ne?
Wie lange warst du dort?
Ach, da war ich ein paar Wochen. Das ist nicht so lang.
Ein paar Wochen sind
ja, fünf, das, sechs. Nein, das schon, wie lange magst du das? Das ist, die meisten, die das machen, sind ja Aussteiger, aber nicht freiwillige Aussteiger, die sind verzweifelt in unserer Gesellschaft, die haben ja nichts mehr. Und dann fangen sie an, dort Trommeln zu basteln und an die Touristen zu verkaufen und irgendwie kiffen sie den ganzen Tag ein, weil sie das ja gar nicht aushalten, die meisten. Ne?
Mhm. Und du warst dort aber freiwillig und nicht,
ja, bei den Aussteigern, wissen, wie das
wolltest
ist,
da mit da
wie
dabei
ist das?
Sein. Und was ist da mit dir passiert? Was hat das wirklich in dir ausgelöst? Was war da für einen Vorgang in dir?
Das weniger, eher diese Meditationen, die ich gemacht habe, da habe ich schon interessante Erlebnisse gehabt. Unglaubliche Dinge sind mir da passiert.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn du meditiert hast oder wenn du meditierst? Wie schaut das aus?
Am besten ist einmal ein sehr hoher Leidensdruck. Je schlechter das dann geht, umso besser wird die Meditation, so kenne ich es. Und ich hatte auch Zeiten, wo es wirklich schwierig war. Und plötzlich habe ich das Gefühl, wie wenn jede Zelle aufbrechen würde, alles sich in Licht verwandelt, ich habe kein Zeitgefühl mehr gehabt.
Aber siehst du da einen Schneider sitzen?
Nein, mach ich
nicht. Hin, stellst dich auf einen, keine Ahnung, oder setzt dich auf einen Sessel und machst die Augen zu und versuchst durch eine ruhige Atmung da in eine Meditation zu kommen. Aber wie schaut das praktisch aus?
Ich mache das meistens so, ich lege mich am Boden im Bett oder im Bett hin, die beiden Handflächen nach oben neben dem Körper, der Länge nach ausgestreckt, am Rücken liegend. Weil ich habe das andere auch probiert, das mag viele Meditationsmethoden geben, aber für mich hat das halt irgendwie am besten, wenn ich einschlafe, schlafe ich halt ein,
ist ja auch schön. Entspannt dann.
Aber das Interessante war, da haben wir gedacht, ich bilde mir diese Energien nur ein. Und man denkt, wenn es diese Energien wirklich gibt, müsste ich sie ja vielleicht auf jemand anderen übertragen können. Und da habe ich eine Freundin gehabt. Und habe ich mich in diesen Zustand, also man muss schauen, wenn man denkt, jetzt muss ich irgendwo sie bei der Hand oder irgendwo berühren, habe ich in diesen Zustand versucht, wieder reinzubringen und habe aber nichts gesagt vorher zu ihr, gar nichts. Und irgendwann sagt sie dann, du Alf, sagt sie, merkst du das auch? Sag ich, was denn? Ja, da ist was, das hat ja keinen Namen. Das ist wie wenn du einem dreijährigen Kind versuchst zu erklären, was Sex ist. Das geht nicht. Entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Das kannst du nicht erklären. Das ist ein anderes Körpergefühl, weil die Scheitellappen sich auflösen, du verlierst das Raumempfinden, alles wird eins, das kannst du ja keinem erklären, der es nicht kennt. Und dann habe ich gewusst, ich kann das auf jemanden übertragen. Und jetzt kommt das Ärgste, man kann, das hat mir später dann ein ehemaliger Leibwächter vom Bhagwan auch bestätigt und so weiter, man kann zum Beispiel das geschafft, nur mit, dass ich die Hand einer Frau halte, kannst du sie zum Orgasmus bringen. Du lachst jetzt, das funktioniert.
Ich hoffe, das hören jetzt viele.
Ja, es funktioniert.
Ja.
Nicht mit jedem und nicht überall und nicht immer.
Wahnsinn, ja.
Aber es gibt Dinge, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt aber schon arg, dass das geht. Es entstehen.
Und du glaubst doch nicht, dass die Frau da schon abgezogen hat, das war so offensichtlich.
Wenn du in diesem Zustand drin bist, da spürst du derartige Dinge, da kannst du nicht mehr lügen.
Aber wie oft, nur für die Hörerinnen und Hörer, wie oft muss man das schaffen, selbst in diese Meditationsstufe zu kommen, um diese Energien weitergeben zu können? Wie viele Jahre?
Das kann beim ersten Mal funktionieren. Das kommt davon, es gibt sensiblere Leute oder manche Leute, die es gar nicht kennen. Ich habe es mit vielen versucht, bei manchen geht gar nichts. Die schlafen ein und sagen, sie haben nichts gespürt.
Man muss auch offen dafür sein. Also ohne, dass man das weiß, muss man natürlich.
Ein Radio funktioniert grundsätzlich, aber es muss einen Sender und einen Empfänger geben. Was hilft ein Radio, wenn es keinen Sender gibt, hat er nichts empfangen. Und wenn die Frequenzen falsch eingestellt sind, geht es auch nicht. Aber Radios funktioniert grundsätzlich. Ne?
Aber jetzt philosophisch wieder betrachtet, das ist auch spannend, oder? Diese Geschichte finde ich jetzt so zum Zerreden und zum Zerpflücken wäre es schon spannend jetzt, weil...
Das habe ich ja auch, ich habe diese ganzen theoretischen Werke auch dazu gelesen, was bei Meditation im Kopf passiert, warum das so ist und so weiter. Da gibt es ja viel, da hat ja auch der Dalai Lama seine besten Mönche zur Verfügung gestellt, wo man dann versucht, mit verschiedensten Elektroden am Kopf und so zu schauen, was in Meditation passiert und so weiter. Und grundsätzlich sind ja die Scheitellappen, die da schräg sind vom Kopf, sind fürs Raumempfinden verantwortlich. Die rechnen wie ein 3D-Computer um, wo die Hände sich zum Beispiel im Raum befinden. Das ist wie ein Computerprogramm. Wenn du aber in einer guten Meditation bist, dann schalten sich diese Scheitellappen ab und du verlierst das Raumempfinden. Das heißt, die Subjekt-Objekt-Trennung löst sich auf. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen mir und zwischen der Welt. Nicht da bin ich und
man
da ist die
eins.
Welt. Es gibt nur mehr eins, das ungetrennt ist von... Das Ich verschwindet ganz einfach. Ne? Aber das ist nicht so einfach, weil das Gehirn ja immer denken will und denken und weiter und wie ein wilder Affe herumhüpft und so weiter. Aber es gibt so Zustände, das habe ich zeitlang, ich habe tolle Erlebnisse gehabt, aber ich habe es dann irgendwann nicht mehr gemacht.
Aber warum nicht, wenn es dir so gut getan hat oder auch wenn es dir geholfen hat?
Weißt du, ob ich ein Ferrari hinterherlaufe oder einen guten Zustand im Kopf, ich laufe schon wieder etwas hinterher.
Aha.
Wenn es nicht genügt, wenn das, was jetzt ist, nicht genügt, dann wird es nie genügen.
Aber manchmal ist man einfach ein bisschen auch vielleicht durcheinander gewirbelt, sagen wir es einmal so. Und
Ja,
dann ist es ja gut, wenn man sich wieder so
ja,
erdet.
sicher.
Da kann man kein Ferrari nachlaufen, wenn man durcheinander ist. Da möchte man auch kein Ferrari fahren. Aber
Na,
dann ist auch
es ist.
Meditation gut. Aber wie funktioniert jetzt tatsächlich so einfach ausgedrückt in deinem Fall die Meditation? Sagst du dir was vor? Denkst du dir was vor? Versuchst du gar nicht
Nichts,
zu
gar
denken?
nichts.
Einfach deine
Kein
Gedanken
Mantra, ich bin aus
ausschalten.
Meditationen von buddhistischen Mönchen geflüchtet. Ich bin aus dem Fenster gesprungen da mal. Der buddhistische Mönch eine Meditation gehalten, hat dauernd geredet, haben wir gedacht, ich lasse mir da nicht von einem buddhistischen Mönch eine Meditation kaputt machen, bitte. Wo kommt man denn da hin? Dann keinen anderen Mönch, der Burnout im Kloster kriegt. Es gibt alles.
Na warum? Weil die sozusagen immer das vorsagen, du musst es nachsagen oder man muss immer das Gleiche
Mantras und dann,
sagen,
and
genau.
now you think of all the people who suffer. Aber nicht, na, das interessiert mich alles nicht. Ich will Ruhe haben. Einfach, das soll still sein. Und dann bin ich auf und bin ausgesprungen aus dem Fenster und bin gegangen.
Wie hoch waren das?
Also, ich weiß nicht, im ersten Stock oder irgend
Okay.
sowas.
Ah, Wahnsinn. Also wirklich einfach deine Linie. Da gibt es dann, wenn du das
Ja.
so willst, wie du dir das vorstellst, dann gibt es einfach keine, da kann da keiner was einreden. Das heißt, ich als zum Beispiel jetzt Ernährungstante, Ernährungscoach, könnte dir auch nicht die gesunde Ernährung
Ja, du
beibringen.
schon.
Doch,
Na
ich
schon.
schon. Wieso?
Na schau, weil bei Meditation, ich habe ja keine Erfahrung mit Kochen und ich sollte eh gesünder essen. Aber wie soll man sagen, für mich ist Meditation Stille hauptsächlich. Wenn du dann dauernd Geräusche hört, das will ich einfach nicht. Also
Aber vielleicht
das.
würde dich, das ist jetzt auch nur so philosophisch dahingeredet, aber vielleicht würde dich ja eine andere Art und Weise der Meditation und dieses Mantra-Vorsagen in eine ganz andere Stufe bringen, weiß man's?
Ich
Vielleicht.
habe halt das getan, was sich für mich gut angefühlt hat.
Ja. Aber super, dass du das so weit gebracht hast, dass du es überhaupt geschafft hast.
Ich bin jetzt nicht beratungsresistent, das möchte ich schon sagen. Gerade beim Essen, dort wo ich mich nicht auskenne, lasse ich mich gern beraten.
Ja, wo glaubst, kennst dich nicht aus in der Ernährung generell oder
Überhaupt
gibt's
nicht, ich bin noch nie mit Ernährung
Interessiert dich das
beschäftigt. Ich habe von
überhaupt?
Leberkäse gelebt und ich weiß nicht wo. Ja, natürlich schaue ich, dass ich ein bisschen Obst einmal ist, aber ich kann nicht kochen, ich will ja nicht kochen lernen, ich habe keine Geduld, ich will das alles nicht.
Kriegst du den Wahnsinn mit der Ernährungsgesellschaft, die heutzutage so dieser Diätwahn und dieses vegan-vegetarisch, kriegst du das ein bisschen
Sicher, aber
mit?
schon solange ich ein Backel Chicken da krach, sonst und kann ich, Entschuldigung, gar nicht fressen, aber was ich da zusammenrach. Was ist, ich meine, das ist das
Ja,
Erste, dass ich rauchen
ja.
aufhören müsste.
Na schon, aber wenn man raucht und man sich dann trotzdem ein bisschen gesünder ernährt, dann ist das Rauchen nicht so schlimm.
Ja.
Also man könnte es ja das eine Schlechte mit was anderem Guten ein bisschen
Wie gesagt,
ausgleichen.
ich bin fit, ich gehe am Berg mit Leuten, das sind 20 oder 25 oder 30 Jahre jünger wie ich und die schnaufen noch. Das gibt's doch gar nicht, wie kaputt sind die.
Aber
Aber,
vielleicht wirst du
aber.
noch besser, wenn du jetzt gescheiter essen
Ja,
tust.
mag schon sein, aber was die Leberkäse hat ja auch was.
Na, aber du isst ja nicht jeden Tag ein
Nein, auf
Leberkäse.
Tournee halt schon oft, auf Tankstellen.
Ja, aber da gibt es doch eher Essen dort, wo du auftrittst,
Aber zur
oft
falschen Zeit, weißt du,
am
vor der Show
Abend.
kann ich nicht essen, dann
Ja.
habe ich keine Energie, nach der Show das Autogramme schreiben, dann muss die Halle schon wieder leer sein, dann kommst du ins Hotel, da hast du einen Kohl und ein Backel Nussen, das Frühstück versäume ich, weil ich bis 11 Uhr schlafe, weil erst um 4 Uhr in früh einschlafe und dann fährst du auf die erste Tankstelle und holst dir Leberkäse, weil so ist es 20 Uhr lang gemacht.
Aber dafür schaust du wirklich sehr gut aus und du schaust auch wirklich nicht so alt aus, wie du
Na,
bist.
jetzt schau mal, da habe ich unter die Augen solche Dinger, das
So
ist jetzt
Ringe.
gekommen. Ja, das ist jetzt
Ja, das
gekommen.
habe ich auch und ich bin ein bisschen jünger.
Na,
Ich
du hast
bin.
auf die Finger die Ringe, oder? Ah, nicht,
Nein, wieso
also.
habe ich keine Ringe?
Lebe auf die Finger, sieh unter die Augen.
Das stimmt,
Ja.
aber was soll man da machen? Aber auf jeden Fall, ja. Übrigens hast du jetzt gerade Geburtstag gehabt am Montag.
Na, habe ich erst. Ach
Naja,
so,
weißt
ja. Ach,
du,
Entschuldigung.
das macht gar nichts. Also du hast jetzt quasi Geburtstag gefeiert oder wirst es jetzt dann feiern, weil am 22.02. du bist ja dann quasi ein Faschingskind, könnte
Also
man
kann
eigentlich
sein,
sagen,
ja.
gell? Vielleicht bist du deswegen so lustig.
Bin ja nicht
Ich
lustig.
wollte gerade sagen, bist du überhaupt
Nein, bin
lustig?
ich überhaupt nicht lustig.
Naja,
Ich lese auch keine lustigen Bücher,
doch.
das lese ich alles nicht.
Aber das heißt, wenn du auf der Bühne stehst,
Ja.
willst du nicht Lacher
Ja,
ernten?
das schon. Auf
Okay.
der Bühne
Also
schon,
das
ja.
schon. Das heißt, das Ziel
Ja.
ist schon eines, also von
Aber
dir.
dazu muss man nicht lustig sein. Ein trauriger Mensch kann extrem lustig sein, weil
Ich
der braucht
wollte,
nur das Gegenteil
genau.
von dem sagen, was er
Ja,
sich grundsätzlich denkt.
das stimmt. Aber oft ist es tatsächlich so, dass sehr viele Komiker, die jetzt im Fernsehen sind oder auch auf der Bühne stehen, teilweise tatsächlich auch depressiv sind.
Gibt sicher, aber da gibt es eine Geschichte, die finde ich so schön.
Ja.
Da geht ein Mann zum Arzt und sagt, ich bin so traurig. Ich bin wahnsinnig traurig. Und der Arzt sagt, schauen Sie, vor der Stadt gibt es einen Zirkus, da gehen Sie hin, da gibt es einen Clown und der bringt alle zum Lachen. Auch sie wieder zum Lachen zu bringen, dieser Clown. Drauf, was sagt der Mann drauf? Ich bin dieser Clown.
Ah, oh, okay.
Gute Geschichte.
Ja, sehr gute Geschichte, ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Gespräch mit dir. Und kommen wir nochmal zurück zur Ernährung. Was hast du denn gestern oder was hast du heute gefrühstückt? Gar nichts, weil du so früh auf musstest? Oder frühstückst du grundsätzlich?
Ein Keks ist ich meistens. Wenn ich einen Keks hinter habe, oder heute habe ich, glaube ich, in der Brot, Schwarzbrot gefunden, noch irgendein Stickerl und da Butter drauf und fertig. Mhm. Das heißt, ich rauche klein vor, das ist ja nur damit ich rauche.
Ich
muss frühstücken, damit ich nicht rauchen kann, man sollte auf nüchternen Morgen rauchen, denke ich mir, jetzt brauche ich schnell einen Keks oder irgendwas und dann rauche ich schon.
Aber es ist auch lustig, gell? Woher kommt denn diese Theorie, man soll nicht auf nüchternen Magen rauchen? Das ist ja auch wieder philosophisch spannend. Weil
ob das so ist, weiß ich gar nicht, ich habe es überprüft.
Ja, das hast du noch nicht hinterfragt, das hast du irgendwo aufgeschnappt.
Aber es fühlt sich besser an, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube, ich kann mir es auch
vorstellen. Dann mache ich auf Nacht oft schon einen Tee, dann habe ich gleich was Warmes, dann brauche ich nicht warten, bis der warm ist, dann trinke ich zwei Schluck Tee und diesen Keks und dann rauche ich nicht.
Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn du da so alleine in deinem Haus oder wo du gerade wohnst, lebst, wie oft gehst du da jetzt einkaufen und wie schaut das aus, wie tust du da jetzt haushalten?
Ja, momentan muss ich das ja, ich gehe normal ja jeden Tag essen eigentlich, ich gehe immer
geht
essen.
Geht ja gerade nicht.
Das geht jetzt nicht, jetzt muss ich jetzt selber zum Supermarkt, gut, jetzt gibt es eine Frau, die ist neu in meinem Leben, die bringt mir öfter was vorbei, die kocht sehr gern, aber ich selber gehe in den Supermarkt, kaufe ein fertiges Sugarglasl, mache die Nudel warm und schiebe das drüber, fertig. Ein Steak kann ich, weil da braucht man nichts kennen.
Naja, würzen müssten wir es noch.
Tue ich alles nicht.
Ein Steak
ich habe auch keine gewürzte Mühe.
Salz auch nicht?
Salz schon, aber ich habe nicht mehr Geschirr, ich bin ein Geschirrverweigerer.
Na, von wo bist du dann?
Na schau, es gab immer wieder Frauen in meinem Leben. Nee, ich bin im Grunde eher Geschirrverweigerer. Zu mir wäre schon öfter wer kommen, eine Frau und sage, ich koche da was und dann kommen sie drauf, ich habe kein Geschirr, du hast ja nichts, ich habe keine Gewürze, ich habe ja nichts. Mhm. Und es war so, ich war schon öfter zu Frauen gesagt, meistens zweit waren sie jetzt und so, sagen sie, du hast kein Geschirr. Sag ich, nein, ich kaufe eines, kauf dir das Geschirr, das du haben willst, ich zahle das alles. Aber, sage ich mal, wenn wir uns trennen, dann musst du das wieder mitnehmen. Aber ich will ja grundlegend das nicht besitzen, mich belastet das ja. Mhm. Jeder Häfen ist eine Belastung für mich. Ich will sowieso nichts besitzen. Kunst muss ich besitzen, weil da habe ich meine ganzen Kunstwerke, mein Lebenswerk, das habe ich, aber ich will eigentlich nichts besitzen grundsätzlich.
Na, aber eine Pfanne für ein Steak?
Ja, habe ich jetzt eine Pfanne, habe ich eh, aber ich
das heißt, ich sag's ehrlich,
ich ist aus dem Häfen aus. Ich weiß das wurscht,
aber wenn ich jetzt zu dir komme, gibt es schon einen Tisch und einen Sessel.
Ja, das gibt's schon.
Und ein Bett.
Ja, gibt's das alles. Ich habe auch super Designermöbel gehabt. Ich habe das alles schon mehrfach gehabt und verschenkt und wieder gekauft.
Aber brauchen du das nicht?
Nein, aber
eigentlich wäre die Höhle dann eh für dich gar nicht so schlimm.
Sehr viele Leute sagen, gekauft hat. Letztens waren wir in Felden. Dann meine Freunde mit. Dann sind sie mit den Ferraris gefahren und so weiter und so weiter. Und ich mit meinem dreckigen Tourneebus vor das Casino hingefahren und habe Gas gegeben und richtig verarscht das Ganze. Und dann habe ich gesagt, ich kann einen Ferrari auch kaufen. Ich kann mir das ja wirklich leisten. Aber habe ich gesagt, wen möchte ein Caritas Ferrari haben? Dann würde ich Caritas Logo draufdrucken oder Nachbar in Not. Ich würde das nie normal, wenn mich dafür schauen würde. Ich soll das jemand haben oder Freude haben. Ich kann das nur verwenden, weil ich es lächerlich finde. Mich kannst du wochenlang durch den ersten Bezirk schicken. Es gibt nichts, was ich mir kaufen möchte, außer ein Buch oder ein Vorrat habe. Ich will nichts.
Ist auch spannend.
Ich kaufe Immobilien, kaufe ich mir jetzt. Jetzt habe ich gerade einmal noch gekauft. Jetzt kaufe ich mir noch zwei wahrscheinlich dazu. Bin ich gerade am Schauen, aber damit das Geld vom Konto kommt, aber nicht, weil ich's hab, ich will nichts grundsätzlich groß. Ich möchte einen Platz zum Arbeiten, einen Platz zum Leben.
Mhm. Aber das ist eh schon, wenn man dann einfach da nicht so materiell ist, weil sehr viele Menschen sind ja eh zu materiell. Na,
Besitz bedeutet, es ist ja Belastung.
Sehr gut, wenn du das so denkst, aber jetzt stell dir mal vor, einen Ferrari, wo Caritas draufsteht, da würdest du ja totale...
Ja, sicher. Oh,
das wird ganz schlecht ankommen.
Das hat mir der Ferrari-Händler gesagt, Alfred hat gesagt, wenn du das magst, die zerkratzen da das Auto.
Ich kann nur so. Widerspruch
geht. Nein, mit nur einem Ferrari, ohne Caritas und ohne Nachbarnot drauf, das bin ich nicht. Schau, Zu mir haben die Leute früher gesagt, Alf, du schimpfst über diese Sachen, nur weil du es nicht leisten kannst. Jetzt kann ich es mir leisten. Was ich meine? Und schimpft trotzdem. Genau. Das ist Freiheit für mich. Weil keine, die ganzen Blender im schwarzen Camus und im Fabius, wo sie herumsitzen, natürlich gibt es ein paar reiche Leute dabei, aber wenige. Mhm. Und ich kenne die ganzen Blender mit ihrer Rolex um 6.000 Euro, wenn, dann kaufen wir einen um 60.000, sage ich da ganz ehrlich. Ich habe keine, mich interessiert es auch nicht. Mhm. Aber das sage ich diesen Leuten so.
Ja.
Sag ich, schau, ich kann mir es leisten, aber mich interessiert es nicht. Mhm. Wenn ich mir eine Villa in Hitzing leisten kann mit 4 Stockwerken, dann kann ich mir den scheiß Dreck auch noch leisten. Weißt? Aber mich interessiert es nicht. Ich tue eher provozieren und sage, schau, das wichtig ist im Leben, sein Wesen zu erkennen und dieses Wesen zum Erblühen zu bringen. Mhm. Das ist wichtig. Und nicht jemanden zu spielen, jemand zu sein zu wollen, der man gar nicht ist, weil das mit äußeren Markenlogos sich irgendwie präsentiert als Millionär. Das ist doch lächerlich.
Mhm. Wenn jemand zum Beispiel sich so eine Uhr kauft, so eine teure oder so Autos und so weiter, weil er wirklich viel Geld hat, aber charakterlich einfach ganz entspannt und nicht protzen und so, das ist
ja, schon
akzeptiert. Also sicher. Da würdest du jetzt auch nicht.
Wenn das wäre lieb von ihnen, aber schau, diese meisten Frauen, diese Louis Vuitton-Taschen sind ja schier, also von meiner Sicht
her. Ja, also ich muss
die, sie auch sag jetzt, schau sie, du hast ja die Tasche gekauft, weil da Louis Vuitton draufsteht, nicht weil es dir gefällt. Mhm. Du kriegst eine Tasche, die hat genauso die Qualität oder besser in Griechenland. Der Markt kostet ein Zehntel davon, die wüsste nicht, weil da kein Logo drauf. Nein, das stimmt nicht, die gefällt mir so. So wie, du kannst diskutieren, bis du schwarz wirst, aber das ist Gehirnwäsche und Marketing.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen Brainwash dahinter auch. Das ist Marketing und das ist einfach so die Gesellschaft, die da sehr, sehr oberflächlich sich entwickelt hat. Ja. Es ist super, dass jemand wie du, der eigentlich ausgesorgt hat und Geld hat, dem Materialismus eigentlich widerstrebt. Das finde ich toll.
Du, ich habe auch tolle Geschäfte gemacht, so ist ja nicht. Mhm. Ich habe ja auch mit Immobilien nebenher immer wieder was gekauft, verkauft. Oder jetzt habe ich gerade eine Wohnung aus einem Insolvenzverfahren rausgekauft, die viel teurer. Also ich verkaufe nichts. Über Marktpreis kauft ja keiner was.
Yeah.
Du musst es nur billig kaufen und dann kannst du es zum Marktpreis verkaufen. Aber wenn es Glück hast, kannst du mit einem Geschäft 200, 300, 400.000 Euro verdienen. Mhm. Mit einem Geschäft, sage ich. Wenn du es geschickt machst.
Ja.
Und dann liegt das Geld halt irgendwo herum und dann überlegt man sich, was man damit tut. Und dann, ich möchte wieder meine Kasperlwelt bauen oder was Künstlerisches, aber mich interessieren nicht jetzt irgendwelche Statussymbole, das brauche ich nicht.
Ja, das ist gut.
Das gibt mir nichts.
Kommen wir ein bisschen zu deiner Kunst noch zum Sprechen. Du malst ja seit einigen Jahren und es gibt eben deine Bilder auch.
Eigentlich seit über 30 Jahren. Ich male länger als ich Kabarett mache.
Ja, aber so offiziell, glaube ich, dass man darüber Bescheid weiß, ist es noch nicht so lange, oder?
Also ja, bei den Kabarettprogrammen habe ich immer Bilder drin gehabt, von Anfang an.
Ja.
Aber jetzt, dass es wirklich jetzt im Verkauf ist, in den Galerien vermarktet wird, das ist erst seit einigen Jahren jetzt. Mhm. Ja.
Und was sind da so deine, also in welche Richtung gehst du da? Wie nennt man denn diese Art der Kunst, die du da praktizierst? Ist das eine Richtung oder ist das einfach Alf Peuer, wie er lebt und lebt, einfach...
Der Kurator vom Bank Austria Kunstforum hat mich als Neurodadaist bezeichnet, aber das ist eigentlich eine Mischung aus naiver Malerei und mit Dadaismus und mit Querdenkerei verbunden. Es ist wirklich ein Stil, es ist schwierig zu, brauche ich auch nicht. Die Musik, die ich mache in einem Malfall, außer ich mag es jetzt, damit es im Radio gespielt wird, dann musst du ein bisschen glatt sein, bei mir ist ja alles ein bisschen eigenartig und außer der Norm, sage ich, das bin ja ich letztendlich, ne?
Gibt es Gemälde von dir, die du nicht gerne hergegeben hast, die du gesagt hast, das wollte ein Käufer haben und du hast dich nicht trennen können?
Da gibt es ein paar, die wir wirklich zurückgeholt
haben. Auch aufgrund des Käufers, der dir nicht gepasst hat für dein Bild oder einfach, weil dir das Bild zu wichtig war?
Na, es gibt ein paar Bilder, die ich mir bewusst für mich behalten habe.
Mhm, okay,
aber das andere hat die Galerie Keiblinger verkauft und der Spiegelgasse in 1010 Wien. Und... Ja, es gibt ja Unmengen, es gibt ja vieles, was ich habe ein riesiges Lebenswerk geschaffen. Mhm. Das bin ich auch stolz, auf das bin ich stolz.
Das habe ich, glaube ich, zu Beginn falsch gedacht. Das Atelier ist das, wo du arbeitest und die Galerie ist da, wo du ausstellst.
Ja.
Und ich habe die Adresse eingefordert vom Atelier, aber dabei meinte ich die Galerie, wo man deine Bilder sehen kann.
Ja, das ist in der Spiegelgasse 21 in 1010
Wien. Gut, dass wir das jetzt noch korrigieren, ja. Du hast auch Lieder geschrieben, natürlich, man kennt dich auf jeden Fall auch aufgrund deines Erfolgs beim Song Contest 2003, 6. Platz. Ich habe mir vor kurzem ein Lied von dir angehört, ich hab's gesehen.
Ja.
Ja. finde ich wirklich auch sehr.
Das habe ich zum 20-jährigen Bühnenjubiläum geschrieben damals.
Ein sehr schönes Lied, auch musikalisch finde ich das ganz gut geworden.
Schon die schönen Lieder wollte von mir eigentlich ja nie werden. Die letzten zwei, drei, die ich gemacht habe, waren dann so in dieser Art, weil du kannst ein Lied, wenn du schräg produzierst, wirst du von allen Radiosendern boykottiert, dann kostet das 2, 3, 4, 5, 6.000 Euro und du verdienst nichts. Und so wird es zumindest im Radio gespielt und das, ich habe es gesehen, finde ich, ja, es ist ein schönes Lied.
Na, vor allem, es zeigt auch deine, also du warst das ja, glaube ich, ja, autobiografisch, du hast es einfach dir von der Seele geschrieben und ich habe gesehen, du hast jetzt auch einen Stern im Walk of Stars im Prater, gibt dir so etwas?
Es ist ein bisschen Anerkennung für sein Lebenswerk, sage ich jetzt einmal. Ja.
Hat dich das schon gefreut, diese Anerkennung?
Ja,
schon.
Ja, ich habe ja auch sämtliche großen Kabarettpreise gekriegt, das war irgendwie was ich immer abgelehnt habe. Es war halt immer so, wenn das politisch wurde und man da irgendwie als Maskottchen hätte dienen sollen, das wollte ich nie. Aber so Stern, ja, spricht jetzt nichts dagegen, sage ich jetzt einmal.
Bist du schon mal im Prater, wie das dann schon vorbei war, vorbeigegangen, hast den Stern schon mal angeschaut und dich gefreut, ne?
Nein, noch nie.
Noch nie.
So besonders ist es jetzt auch nicht, sage ich jetzt einmal.
Das ja, ist, aber ich meine, das ist schon, du bist, glaube ich, schon österreichisches Kulturgut, könnte man behaupten, oder?
Das kann schon sein, aber schon sagt ehrlich, was du als Künstler wirklich wert bist, wenn die Leute sagen, auf Facebook und ich habe so viele Follower und so, ich sage dir, was du als Künstler wirklich wert bist, siehst du ganz einfach bei der Eintrittskasse. Das siehst du, wenn die Leute nicht bereit sind, 20, 25 Euro für den Abend mit dir zu bezahlen, dann bist du ihnen keinen 20 Euro wert. Das ist der wahre Maßstab, ist leider der. Und ob ich da jetzt irgendwie den IFLAN drin kriege oder das Goldene Verdienstkreuz der Stadt Wien, das ja mittlerweile Leute haben, also ich will jetzt mich da nicht drüber auslosen, wo ich sage, wenn sie mir das anbieten, dann landet das sowieso schon mal gleich Mieskübel, weil also das sind ja politische Verbindungen, die da mitspielen. Das würde ich gar nicht wollen, sowas. Das würde ich gar nicht annehmen. Wo auf was hinauf?
Aber also politisch wäre noch interessant, natürlich mit dir zu sprechen. Kommen wir noch vorher zurück auf die Musik und was du gerade gesagt hast. Eintrittskarte und so weiter. Du hast mir erzählt, nach deinem Erfolg beim Song Contest warst du ständig ausverkauft. Das heißt, das hat sich für dich schon rentiert?
Na, vorher auch schon. Aber schon dann vorher, war ja das war Programm über Schweiz mehr gespielt dann. Und dann war man natürlich, da habe ich ja viel Deutschland gemacht, Schweiz, Zürich. Genau. Das war so, da hat es immer geheißen, man braucht 100 große deutsche Fernsehshows, dann ist man in Deutschland wirklich bekannt und dann kommt das ganz große Geld. Ich habe 100 Shows gemacht und habe aufgehört. Habe gesagt, ich fahre nicht mehr aus.
Na, du hattest dann schon das ganz große Geld, kann das sein?
Naja, ich habe schon. Natürlich ist immer die Frage, kann man mehr verdienen? Für mich war das nicht so wichtig. Für mich war wichtig, dass ich das Leben leben kann, das mir gemäß ist.
Wenn du jetzt den Auftritt anschaust vom Song Contest, habe ich mir mit meinen Söhnen angeschaut. Ja. Einfach, ich konnte mich sehr gut daran erinnern und ich fand es total spannend, einfach auch diese Performance. Wieso findest du das jetzt fürchterlich?
Naja, das war ja nie ernst gemeint. Das war
weiß
ja
ich schon, aber da stehst du schon noch da dazu.
Ja, schon, sicher, aber das war ja natürlich, ich habe Lieder gehabt, die wirklich die Leute glauben, ich kann nichts anders schreiben, ich kann ja komplett anders da komponieren. Das ist ja, aber das war einfach wirklich, ich wollte einfach bewusst diesen Song Contest durch den Kakao ziehen damit.
Aber warum glaubst du, wurde es dann so ein Erfolg? Warum war es Platz 6?
Ich kann das sagen. Damals gab es eine Wissenschaftssendung auf Sat 1 in Deutschland. Planetopia hat die Sendung geheißen. Mhm. Und die haben damals alle Song Contest Lieder von 2003, haben die nach Spanien geschickt, weil dort gab es damals irgendeinen Computer. Da haben die ganzen Plattenfirmen ihre vermeintlichen Hits hingeschickt und geschaut. Der Computer hat damals mit, weiß nicht wie viel, tausenden Millionen von anderen Liedern verglichen und die wollten wissen, welches Lied dieser Computer als die Nummer 1 vom Song Contest ausgibt. Und ich habe von Planetopia die goldene CD zum Gewinn des Song Contests überreicht gekriegt. Der Computer hätte mein Lied wirklich? Als erster. Ja, weil die Melodie so eingängig war und alles Mögliche.
Ja, und das war einfach für die damalige Zeit auch dieses Neuwertige, dazwischen dieses Wilde, glaube ich, laut.
Ja, und schräg war das halt alles. Und total, ich habe die Interviews, ich weiß nicht, wie viel, 80 Interviews in 2 Tagen gegeben, Wahnsinn. Ich will nicht mehr reden können. Und die habe alles verkehrt gemacht. Schon der ORF hat gesagt, Herr Boyer, es ist üblich, den Bürgermeister der austragenden Stadt ein Geschenk zu überreichen. Wir haben uns etwas für Sie überlegt, haben Sie gesagt, nämlich eine Weinrebe vom Weinland Österreich. Habe ich gesagt, den könnt ihr selber bringen, weil von mir kriegt er einen Ameisenhaufen. Ich bin da mit einem Ameisenhaufen im Flieger.
Nein!
Da sind ja Dinge passiert.
Du hast da wirklich nein?
Ja, mit einem Ameisenhaufen. Das nächste, ich habe meine Requisiten mitgehabt. In zwei so große Eisenkisten hatte ich mit und ich habe gesagt, ich gebe keine Interviews mehr, habe zu meinem Manager gesagt, du, du kriegst von mir Larven, du setzt eine Vogelmasken auf und ich setze eine Katzenmasken auf und wir reden mit gar keinem Kamerateam, wir reden mit niemand mehr am Flughafen. Dann kommen wir maskiert mit den zwei Eisenkisten am Flughafen an, stürmen die mit den Maschinengewehren raus, weil die nicht gewusst haben, wer das ist. Die haben, glaube ich, wollen den Flughafen sprengen. Ja, ja. So hat das Ganze angefangen.
Oh mein Gott,
das war damals ein Wahnsinn. Nein, das war damals ein Wahnsinn.
Aufregung ohne Ende und dann so ein Erfolg. Wahnsinn.
Ja.
Kannst du dir jetzt manchmal noch so einen Contest anschauen? Oder meidest du das?
Grundsätzlich, ich habe in den letzten angeschaut, weil von ORF, die wollten, dass ich da dokumentiere, meine Meinung abgebe. Mhm. Grundsätzlich finde ich das mittlerweile extrem langweilig und für mich ist das Ganze, wie soll man sagen, sehr politisch instrumentalisiert, der Song Contest mittlerweile. Da gibt es ja keine, damals auch schon, ja, darf auf gar keinen Fall politisch was sagen und das war damals schon, das ist eine Family Show und you are not allowed to do this und du unterschreibst ja das alles. Aber es ist irgendwie, es ist diese Richtung, wir Europa und der Traum Europa, das interessiert mich niemand, das muss ich sagen. Das hat auch teilweise auch nichts mehr mit der Performance selber zu tun, sondern wer eben performt und wie der drauf ist und ob man, ich weiß nicht, welche.
Naja, welches Land auch und wie die miteinander.
Ja, das mit den Ländern war schon immer schon so. Aber das ist irgendwas wirklich gesellschaftskritisches, ist ja unmöglich dort. Unmöglich. Das will man ja nicht. Außer es ist pro-europäisch, dann ist es willkommen.
Ja, ja.
Aber jetzt anti-europäisch da was zu sagen, dann das ist unmöglich.
Also, das war auch der Grund, warum du beim zweiten Antritt des Song Contests ja nicht dran durftest, weil du ja da ein bisschen kontraeuropäisch ein Lied kreiert hast.
Ja, das war wieder eine andere Geschichte, aber wie gesagt, es ist nicht erwünscht. Da wird man das Maskottchen verwendet, von der Presse massakriert und hinfahren dürfen dann die anderen, so war es in dem Fall. Und das Spiel ist ein bisschen komisch.
Bist du ein richtig politischer Mensch?
Ich war eigentlich nie politisch, ich bin in letzter Zeit immer mehr geworden, weil mich das wahnsinnig stört in der ganzen Kunst- und Kulturszene, dass ich das Gefühl habe, dass es nur mehr eine Einheitsmeinung gibt, die zugelassen ist und da wehre ich mich strikt dagegen.
Und das ist welche Meinung?
Ja, die Grenzen aufmachen und wir Europäer, letztens habe ich geschaut, Kulturzeit und der eine sagt, wir Europäer sind per se alles Rassisten und die Vergangenheit und wir sind schuld. Nein, ich bin nicht schuld. Ich halte das nicht mehr aus, diese ständigen Schuldzuweisungen als weißer Hautfarbe, als weißer alter Mann für alles verantwortlich gemacht zu werden. Mhm. Ich verweigere diese kollektive Schuld und ich bin dann nicht einer, der da mitbuckelt und sich schuldig fühlt. Nein, tue ich nicht.
Wir waren nicht einmal auf der Welt damals.
Ja. Und das ist das. Viele Themen, eben dieser Hyperliberalismus und diese überbordende Toleranz allem und jedem gegenüber, das verurteile ich mittlerweile nur noch. Es ist nicht notwendig. Der Mensch muss was leisten, dann kriegt er was. Und der nichts leistet, muss schauen, wie er durchkommt. Tut mir leid.
Und so,
also Sozialstaat ja,
ja,
aber nicht ausnutzen und nicht herkommen und irgendwie die eigene Kultur muss man nur mal diskreditieren, weil jeder, der irgendwie zu seiner Kultur steht, schon wieder nationalsozialistisch eingeordnet wird. Das ist ja ein Schwachsinn alles mittlerweile.
Würdest du auch eine Partei gründen wollen? Wärst du schon so politisch?
Nein, da bin ich weit entfernt
davon. Bist du weit entfernt? Bist du wieder Roland Thüringer seiner Zeit, der das dann getan hat?
Das habe ich nicht vor.
Oder dich irgendwie da zu engagieren?
Die Politik ist ein falsches Geschäft, glaube ich. Da brauchst du wieder Geldgeber, dann musst du nur denen wieder nach dem Mund reden. Also ich glaube, Ehrlichkeit ist in der Politik gar nicht gefragt und angesagt. Das ist mein Empfinden.
Jetzt wirst du teilweise ja in ein falsches Eck auch gestellt, aufgrund deiner Meinung.
Was ist das falsche Eck? Zum Beispiel, wenn wir reden, was ist ein falsches Eck?
In Wahrheit kann man sagen, in unserer Gesellschaft ist eher das falsche Eck das rechte Eck, würde ich jetzt sagen.
Ja, was ist rechts? In meinem Programm Humor im Hemd erkläre ich, was rechts ist. Ja. Nämlich mit einer Drehscheibe. Stimmt. Weißt du, ob du das gesehen hast zufällig?
Nein.
Du musst schauen, also was ist rechts, heißt es auf YouTube, glaube ich, eine Drehscheibe. Da sieht man, ich stehe immer am gleichen Punkt und die Drehscheibe hat sich so weit nach links gedreht, dass plötzlich ja jeder normale Mensch als Rechter da steht. Wenn ich das, was meine Eltern mir beigebracht haben oder wie man in den 80er Jahren gelebt hat, heute ganz normal ausspricht, bin ich schwer rechts. Und das bin ich aber nicht. Bin in der Mitte gewesen immer. Das Rad hat sich irgendwie in eine Richtung gedreht, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist passiert mittlerweile.
Ja, weil
mir ist schon falscher Applaus, das wäre von links, die Grenzen auf, jeder kann reinkommen, jeder darf sich bedienen. Das finde ich falschen Applaus, tut mir leid.
Ja, vor allem, man kann dich tatsächlich ja nicht als rechts, wenn wir das jetzt so sagen wollen,
weil es
so gewohnt ist, kann man dich nicht bezeichnen, vor allem auch deswegen nicht, weil du ja in jedem Fall schon öfters Beziehungen hattest mit Menschen, die von weit, weit her sind.
Ja, dunkelhäutige Frauen, so. Da hast du immer xenophob, sag ich, das ist für einen Schwachsinn, ja bitte. Zusammen. Das ist ja, das passt da hinten und vorne zusammen. Genau. Vor allem dieses xenophob, homophob, islamophob. Mhm. Das sind Pathologisierungen von Meinungen. Das heißt, du darfst keine Meinung mehr haben, weil du bist eigentlich krank. So weit ist man. Wenn man eine Meinung hat, die nicht gewissen Medien, gewissen Meinungsmachern passt, dann hat man eine Phobie und wird als krank dargestellt. Mhm. Also das finde ich wirklich brandgefährlich, was hier abgeht. Das muss ich sagen.
Wir haben schon eingangs, also bevor wir aufgenommen haben, ein bisschen geplaudert und du hast mir verraten, dass du auf jeden Fall das unterstützt, dass man vor Ort in gewissen Gebieten halt hilft. Da, und da zahlst du auch ein. Aber du findest halt, dass es besser ist, vor Ort zu helfen.
Sicher, es kann nicht die ganze Welt nach Österreich kommen. Das geht doch nicht. Ja, ja. Ich habe auch in Costa Rica die zwei Nichten von meiner Freundin, die schicke immer ein paar Kolumbien. Das ist. Und ich spende auch immer mit Erlagschein, ich mache weniger Benefizien, das ist öffentlich daherstellen, wie gut ich bin und wie toll ich bin, da halte ich nichts davon. Ich
nehme
Erlagschein, schreibe das daheim auf einen Zettel und das wird eingeschickt und fertig.
Du würdest auch von dir jetzt darüber nicht sprechen, wenn ich es nicht anspreche. Nein, ja, aber ich wollte das einfach jetzt nur auch hier schon einmal auch aussprechen. Ja.
Aber was mich stört, ist immer die Künstler, da sieht man immer die Künstler behaupten. Da fühle ich mich meistens nicht dadurch vertreten. Ich denke meistens das Gegenteil von dem, was die Künstler dann gerne hätten oder was noch nach außen hin. Das sind eh immer die gleichen 5 oder 10, die dann als die Künstler dargestellt werden. So denke ich nicht.
Gibt es dann eigentlich auch unter euch Künstlern, auch Kabarettisten, Feindschaften dadurch oder seid ihr alle gut miteinander? Jeder und
ich triff keinen.
Ja, du triffst keinen.
Ich triff keinen. Ja. Ich habe da eigentlich wenig Kontakt zu dieser ganzen Szene, muss ich sagen.
Aber das bist du nicht der Einzige, sondern ich habe schon mit anderen gesprochen und da ist das genauso. Das heißt, man ist da nicht so befreundet, wie man das von außen irgendwie glaubt, dass da alle miteinander.
Du, es muss ja nicht jeder Tischler mit jedem Tischler gut eben reden können und jeder Automechaniker, jeden Automechaniker super finden. Ich mache halt meins. Ich schlage in vielen in eine andere Richtung als viele andere in dieser Szene und damit, ich muss d'accord sein damit.
Genau, du musst damit
die anderen gefällt, ist eine andere Sache.
Ja. Was machst du jetzt gegen deine Langeweile in den nächsten Wochen?
Weil, wie gesagt, es gibt da wieder eine neue Frau in meinem Leben, schauen wir mal.
Die sich jetzt einmal an dich gewöhnen muss, dass du sie immer wieder wegschickst.
Das ist wieder alles viel komplizierter, als es jetzt einmal klingt. Du, Bücher lesen und ich hoffe, dass bald wärmer wird, dann fahre ich wieder mit dem Radl durch den Wienerwald oder gehe auf die Rax oder fahre in die Steiermark oder am Wörthersee oder fliege.
Oder schreibst du auch an einem Programm oder schreibst du an einem Buch? Du bist ja auch ein Buchautor, schreibst du auch?
Momentan nicht. Ich habe ständig Ideen. Allein jetzt beim Burgenlandfahren auf mein Handy habe ich schon, glaube ich, 10 Ideen draufgeredet auf meine Box.
Sag eine Idee wäre.
Das rennt drauf und das ist weg aus dem Kopf. Das ist jetzt da.
Versuch, vielleicht kriegst du eins her.
Ja,
eine Idee.
Ich weiß jetzt, aber Ideen habe ich, aber Programm habe ich noch eins, das ich spielen kann und das noch zu wenig gespielt ist. Und dann wird man schauen, wie die Krise verläuft, wann man überhaupt wieder normalen Spielbetrieb, wann man damit rechnen kann. Und dann setze ich mich hin und fange zum Schreiben an und nicht vorher auf keinen Fall noch.
Kriegst du auch Ideen beim Laufen zum Beispiel für deine Programme oder versuchst beim Laufen wirklich nur die Natur und deinen Körper zu spüren und zu fühlen?
Meistens habe ich dann Ideen, wenn ich keinen Kugelschreiber und kein Handy mit habe.
Ja, vor allem, wenn du nichts merkst, so wie gerade,
naja,
dann ist es weg.
Nein, weil wenn ich es draufrege, ist es im Kopf weg. Verstehe. Wenn ich sage, ich habe nichts draufrege, aber wenn man dann während dem Laufen 10 Ideen hat, dann muss man sich die 10, was die dann verschwinden.
Ja, dann denkt man ständig dran.
Fünf verschwinden schon wieder, bis man daheim ist.
Ja, das ist blöd, ja, ich kenne
das. So ist das.
Aber jetzt fangst du das Laufen an, jetzt ist es noch ein bisschen zu kalt, aber hast vor,
wir haben es eigentlich ist Fahrt das Laufen, das ist ja damals professionell gemacht, kann man sagen, aber ich mache es nur ein bisschen zwecks Bewegung eigentlich, sagen wir so. Es ist jetzt ja nicht so großartig, was ich da laufe. Vor allem ist mir jetzt kalt gerade noch.
Und Kraftsport, ist das ein Thema
bei dir? Ich mache gar nichts sonst. Spazieren gern tue ich.
Aber das täglich? Gehst schon jeden Tag einmal raus oder gibt es Tage, wo es wirklich hängen bleibst daheim?
Gibt es auch, wenn es einmal dann schneit und regnet und gar nicht, aber eigentlich versuche ich, ich zahle ja wahnsinnig alles gern mit Erlagschein ein und mache kein E-Banking und nichts und suche mir da ein Bankhaus, wo ein paar Kilometer hingeht und ein paar Kilometer zurückgeht. Das ist dann mein Spaziergang. Oder nehme einen Supermarkt, der weit entfernt ist. Oder
wie weit ist dein Supermarkt entfernt?
Ja, grundsätzlich ist der 200 Meter, aber ich gehe halt zu einem, der 3 Kilometer entfernt ist dann.
Okay, gut.
Damit ich Bewegung habe.
Na, hoffentlich musst du nicht schwer tragen dann am Heimweg. Aber
nein, das schient mich gern, bitte.
Das darf wehtun.
Ja, sicher.
Ja. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Vielen Dank dafür.
Danke auch.
Und ja, war spannend. Und wir könnten sicher noch weiterreden, aber die Zeit ist schon vorbei und der Hund hat zwischendurch herumgeirrt. Das hat man hoffentlich nicht so stark gehört. Aber ich wollte es hier noch mal melden, falls da wer irritiert war. Ich habe nämlich seit kurzem meinen Hund und der hat dich nicht gleich so freundlich empfangen. Aber jetzt geht's, gell? Jetzt habt ihr euch angefreundet, so halbwegs, gell?
So ist es.
Übrigens, es ist ja eine Hündin, die Maya. Gut, dann danke noch einmal.
Ich sage auch danke.